Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, die Svantje Almers. Wer sie noch nicht kennt, Svantje ist Gründerin, Bestseller-Autorin, eine der führenden Stimmen der New Work-Bewegung im Dachraum und LinkedIn Top Voice. Liebe Svantje, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Heute sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und das ist das Thema Leadership. Gemeinsam mit Svantje werfen wir einen Blick auf neue Ansätze in der Führung, erkunden die Relevanz von Personal Branding und sprechen unter anderem über das Thema Netzwerken. Gerade in unserer Branche ein echtes Erfolgsinstrument. Liebe Svantje, bevor wir einsteigen, machst du dich einmal persönlich vorstellen. Wer bist du? Was treibt dich an? Und wie bist du zu New Work gekommen?
Das ist eine gute und auch schwierige Frage. Ich versuche das trotzdem mal kurz zu machen, weil du hast ja auch schon so ein tolles Intro gemacht. Wie ich zu New Work gekommen bin, ich glaube, ich fange damit an, dann kann ich so ein bisschen meinen Lebenslauf ausrollen. Mein erster Job war mein schlimmster Job. Da wusste ich allerdings noch nichts von New Work. Das war meine Ausbildung in der Sparkasse 1998 nach dem Abitur. Das war damals, glaube ich, noch so ein Ding. Also unheimlich viele Leute, die so grob mein Jahrgang sind, haben damals auch Ausbildungen gemacht und sind ähnlich begeistert. Und danach habe ich dann in Münster BWL studiert, war eine Zeit lang in der Forschung und hatte dann meinen ersten Job in einem Startup. Und es war eigentlich eine total positive Berufserfahrung, außer dass wir sehr, sehr viel gearbeitet haben. Hatte dann eine kurze Zeit in einem Konzern, wo ich irgendwie wieder auf Sparkassenniveau runtergezogen wurde, was meine Begeisterung für das Thema Arbeit anging. Und das war vielleicht auch der erste Moment, wo ich mich damit befasst habe, woran liegt es eigentlich? Also warum ist das nicht nur eine Aufwärtsbewegung, dass man am Anfang ein schlechtes Learning hat und dass man dann irgendwie sagt, okay, der nächste Job passt und der danach passt dann immer besser, sondern was sind eigentlich die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss? Und dann habe ich angefangen, Unternehmen zu beraten. Das erspare ich euch jetzt, diesen ganzen Weg, wie das dazu gekommen ist und so weiter. Und habe dann ja nochmal viel mehr die Möglichkeit gehabt, in unterschiedliche Kontexte reinzuschauen. Und mich hat das schon total fasziniert, dass manchmal Teams total gut funktioniert haben, die Menschen richtig Bock hatten, Führungskräfte auch ganz toll geführt haben, wo man dachte, okay, verstehe ich, wo es herkommt. Und dann gab es wieder Kontexte, wo man eigentlich schon aus einem Kilometer Entfernung gesehen hat, ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Eigentlich, ich habe ja am Anfang viel Startups beraten, wo man eigentlich schon fast hätte sagen können, okay, lass das, weil das wird nichts. Und das ist eben ganz oft nicht das Thema, sondern das ist die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Und über den Weg bin ich dann auf das Thema New Work gekommen. Natürlich auch über die Begegnung mit meinem heutigen Co-Founder Michael Trautmann, der sich theoretisch und auch praktisch sehr viel mehr damit befasst hat, weil er auch einen Podcast schon ganz lange hat zum Thema New Work. Und ich kam eher so aus der Praxisseite und habe ihn am Anfang ganz schön in die Mangel genommen und meinte, ja, aber wieso soll das alles neu sein? Das machen wir ja schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren, dass wir gucken müssen, wie vernünftig geführt wird. Und tatsächlich ist aber auch fairerweise das Thema New Work auch in den 80ern entstanden. Und es ist halt nur immer noch in vielen Kontexten Nachholbedarf gegeben.
Das stimmt. Da würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, auf das Thema New Work, weil eigentlich ist selten klar, was genau darunter verstanden wird. Mhm. Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen klarstellen.
Ja, wobei ich jetzt auch nicht für mich pachten würde, dass ich so die allgemeingültige Definition habe. Aber wir haben ja auch ein sehr erfolgreiches Buch zu dem Thema geschrieben. Und das Buch heißt, wenn Arbeit etwas wird, das Menschen stärkt. Und das ist auch die Vision und auch die ursprüngliche Idee von Fridtjof Bergmann, der ja genau dieses Thema in den 80ern entwickelt hat. Wie können wir Arbeit so gestalten, dass Menschen gestärkt daraus hervorgehen? Und das ist aber für mich total auch im Interesse der Unternehmen. Also ich sehe da eine große Win-Win-Situation darin. Und worum es für mich nicht geht, ist das, was wir in erster Linie jetzt an sozialen Medien, auf LinkedIn und so weiter zum Beispiel sehen, dass da sehr viel Benefits hervorgehoben werden oder dass es sehr stark darum geht, eigentlich möglichst wenig zu arbeiten, weil dann haben wir ja immer noch nicht den Kontext der Arbeit an sich verbessert. Und für mich hat New Work ganz viel auch mit persönlicher Klarheit und Stärke zu tun, die man nicht immer in die Wiege gelegt kriegt, aber wo es wichtig ist, sie aufzubauen und auch Eigenverantwortung zu erlernen und zu übernehmen. Und natürlich aber auch ganz, ganz viel mit Führung, mit Zusammenarbeit und all diesen Themen. Und viel, viel weniger damit, dass man jetzt über 4-Tage-Wochen, Workation, Remote-Only und so weiter diskutiert. Das sind halt Ansprüche, die zusätzlich ins Spiel gekommen sind und die man sich angucken muss und auch schauen muss, wie geht man mit diesen Ansprüchen um. Aber es ist nicht der Kern von New Work.
Du hast das Thema Führung angesprochen und die Arbeitswelt, die verändert sich gerade aktuell mehr denn je. Was wäre deiner Meinung nach dann die Leadership Skills, die CEOs von morgen brauchen und unbedingt mitbringen müssen?
Also für mich wären das noch immer noch Soft Skills, wobei ich das Wort Soft Skills nicht mag, weil das trivialisiert das Ganze. Aber gerade in Zeiten, wo ja fachliche Aufgaben auch immer mehr von künstlicher Intelligenz übernommen werden, ist ja viel spannender, auf die Sachen zu gucken, die KI eben nicht übernehmen kann. Und es hat für mich ganz viel mit Empathie zu tun. Das hat für mich ganz viel mit der Fähigkeit zu tun, Menschen zu verstehen, mit Diversität umzugehen, sie so zu motivieren, dass sie auch wirklich Bock haben und dass auch eine Art intrinsische Motivation entsteht. Und auch zu schauen, wie kann ich die Kultur eines Unternehmens gestalten? Weil da haben die CEOs natürlich auch mit ihren Teams schon einen riesengroßen Impact drauf, weil ich es in der Praxis ganz oft sehe, dass eine bestimmte Kultur zwar erwünscht ist, aber nicht wirklich von oben gelebt wird. Und dann kann man auf anderen Ebenen nur begrenzt gut arbeiten, wenn dann die ganzen Wertschätzungsmechanismen und wofür jemand befördert wird und was eigentlich wirklich in der Praxis dann zählt, etwas völlig anderes ist. Und insofern glaube ich, dass Führungskräfte und CEOs insbesondere diese Skills brauchen, das zu sehen, zu verstehen und natürlich auch nach vorne zu denken und nicht nur zu gucken, was müssen wir jetzt dieses Jahr einsparen oder was brauchen wir jetzt dieses Jahr, damit der Shareholder glücklich ist, sondern eine längere Perspektive einzunehmen, was ich manchmal vermisse.
Vielleicht nur in dem Zusammenhang, siehst du da irgendwo wo Trends? Also wir haben Technologisierung, künstliche Intelligenz, da sind auf einmal viele neue Topics auch auf dem Schreibtisch eines CEOs, einer CEO, wo man vielleicht auch ein anderes Mindset dann zukünftig braucht.
Also ich glaube, dass das Thema KI das Größte ist, womit sich alle Unternehmen befassen müssen. Und das ist ja auch viel mehr als ein Trend, weil ein Trend ist ja ganz oft so eine kurzfristige Erscheinung. Ja. Und KI wird bleiben und jedes Unternehmen wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und die Frage ist aber, auf welchem Level setzt man sich damit auseinander? Also man hat das Thema noch nicht gemastert, nur weil alle im Unternehmen plötzlich ChatGPT benutzen, zum Beispiel. Ja. Sondern wie kann ich auch mein Business mit KI entwickeln und wie bekomme ich das auf eine Art und Weise hin, dass es eben weiterhin ein Unternehmen ist, in dem Menschen eine wichtige Rolle einnehmen, aber eben genau die Rollen einnehmen, die dann eben wertschöpfend sind und die entscheidend sind dafür, dass das Ganze gut ineinander greift.
Ja, wir sehen das auch heutzutage immer mehr, dass es wichtig ist für die Führungskräfte, dass sie wirklich mit KI umgehen können und so ein bisschen wie eine Art AI-Copilot, ne? Und dass man wirklich verstehen muss, wie setzt man es ein und dass das Thema kritisches Denken dabei auch so relevant ist. Total. Wie stehst du dazu?
Naja, also das Thema kritisches Denken ist im Zusammenhang mit KI im Moment unfassbar wichtig. Es gab ja gerade erst wieder diese News, dass die Halluzinationsrate 40% ist bei manchen Modellen. Und ich glaube, man muss im Moment KI als eine entwickelnde Technologie verstehen und nicht sagen, das war jetzt nicht richtig und deshalb benutze ich das nicht. Aber genauso darf ich ja auch nicht sagen, ich übernehme das jetzt total unkritisch, sondern KI kann im Moment ein guter Sparringspartner sein, wenn wir jetzt so von diesen Einzelanwendungen sprechen. Eine KI kann Ideen reinbringen, aber ich finde es halt super, super wichtig, dass das kritische Denken nicht verloren geht. Und das ist manchmal auch meine Sorge, wenn sich Leute zum Beispiel viel zu schnell mit KI-Ergebnissen zufrieden geben und die einfach unreflektiert posten oder teilen oder irgendwo hinschreiben, das triggert mich schon sehr.
Ja, das ist wichtig, was du sagst. Wir haben auch damals gelernt, glaube ich, auch von der Schule oder im Studium, du brauchst nochmal eine zweite Quelle, einen Vergleich, dieses kritische Denken. Wie bringst du das zukünftigen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, die nachfolgenden Generationen bei und wie kannst du das sicherstellen in einem Unternehmen, dass du nicht Copy-Paste-mäßig alles so hinnimmst, sondern Dinge weiterentwickelt. Ja.
Also wenn wir jetzt von KI reden, das ist ja normalerweise jetzt nicht meine Aufgabe, Leute zu trainieren, KI richtig zu benutzen, aber da finde ich halt super wichtig, dass es Einordnungen gibt und dass die Leute, und das kann immer sehr gut auch über HR laufen, weil die haben ja den größten Hebel, wo sie wirklich Kontakt zu allen Menschen im Unternehmen haben, dass man ihnen wirklich beibringt, wie wollen wir es nutzen. Und ich finde zum Beispiel immer wichtig, dass man sich erst eigene Gedanken macht, bevor man die KI konsultiert und dann die KI ergänzen lässt. Dann werden die Ergebnisse in der Regel besser. Oder eine Freundin von mir, die hat ein paar Kinder, also 3. Und okay. die lässt ihre Kinder Dinge mit KI erarbeiten, zwingt sie dann aber, das ohne Handy in der Hand und ohne Computer irgendwo dann hinterher vorzutragen. Und das finde ich auch irgendwie eine ganz coole Überlegung. Oder sie hat auch erzählt, dass in englischen Schulen zum Beispiel fast nur noch mündliche Prüfungen gemacht werden, um eben zu gucken, was ist denn hängen geblieben und können die Schüler und Schülerinnen diese Zusammenhänge darstellen. Und jetzt geht es ja natürlich nicht darum, dass Arbeitnehmende jetzt kontinuierlich in der Prüfungssituation sind. Aber ich finde es wichtig, denen eine gute Reihenfolge beizubringen, ihnen natürlich auch die Angst davor zu nehmen, aber eben auch zu sagen, wie kann man zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass eine KI das Ergebnis der anderen KI überprüft, nochmal einen Check macht oder ins Sparring geht. Also dass man da viel mehr die Möglichkeiten zeigt und sagt, wo stehen wir gerade und was sind die Grenzen und was kann man alles tun, um möglichst die Nachteile der Grenzen abzupuffern. Und da glaube ich, ist einfach eine gute Begleitung unerlässlich. Und so sehe ich das jetzt in diesem Mini-Kontext KI. Mhm. Wenn du mich generell fragst, wie kann man Menschen kritisches Denken beibringen, ist das natürlich eine riesengroße Frage, was ich mir auch im Bereich Social Media zum Beispiel viel mehr wünschen würde.
Ja, und du hast angefangen mit dem Thema Soft Skills, wenn wir nach Leadership Skills gefragt haben. Und ich glaube, dieses Thema Soft Skills und auch Emotional Intelligence oder emotionale Intelligenz auf Deutsch, dass das auch wirklich das entscheidende Gegengewicht ist, gerade in diese digitale Beschleunigung, ne? Und dass man das halt wirklich nicht unterschätzt. Ich hätte noch eine Frage diesbezüglich. Also wenn du wirklich eine junge Führungskraft einen Rat geben könntest in Sache Führung, was wäre das?
Ich darf nur einen geben. Okay, dann würde ich zuhören. Als Ratschlag geben, lernen zuzuhören, lernen wirklich zu verstehen, gute Fragen zu stellen, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. Also da den Schwerpunkt zu sehen, anstatt sich unter Druck zu setzen, weil so ging mir das zum Beispiel als junge Führungskraft, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt muss ich alles wissen oder muss auch alles besser wissen oder muss irgendwie alles von allem eine Ahnung haben. Und du sagst 3 Worte und ich weiß schon, was die Antwort ist. Und mein Bild von Führung ist ja nicht, also heute ist heute nicht, dass man irgendwie die schlauste oder beste Person ist, sondern dass man jemand ist, der ein ganz anderes Skillset auch reinbringt. Und da finde ich, wenn man gut zuhören kann und auch zusätzlich gute Fragen stellt, dann findet man viel mehr raus und kann sich den Job auch viel leichter machen.
Dankeschön.
Wir haben jetzt ja eher so über die Skills gesprochen und die Brücke dann zu schlagen zum Thema Werte. Was sind so Werte, die eigentlich unverzichtbar sind als Führungskraft? Gibt es da jetzt auch aus den Beratungstätigkeiten, die du hast, irgendwo auch Trends oder Schnittmengen?
Also ich glaube, dass das Thema Authentizität sehr, sehr wichtig ist, weil das hat dann wiederum ganz, ganz viel damit zu tun, ob die Leute einem vertrauen. Und ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, also sich die jetzt zuzulegen, wenn man das Gefühl hat, man muss aber irgendwie eine Mauer um sich rum haben oder man muss ein bestimmtes Image beschützen. Aber Menschen lernen oder merken immer, ob jemand authentisch ist oder nicht. Und gerade, weil wir im Moment ganz, ganz viel Transformation erleben. Also ich hatte heute Morgen mit unterschiedlichen Menschen Gespräche, die mir alle erzählt haben, bei uns in der Firma wird was zusammengelegt, wird was abgestoßen, wurde was neu gekauft, müssen Teams neu geschnitten werden. Ich hatte das Gefühl, dass wir gerade wieder so auf so einem Peak sind, wo sich in unfassbar vielen Unternehmen was tut. Und wenn ich durch solche Prozesse begleiten möchte, dann müssen die Menschen mir vertrauen, weil es ist nicht alles klar, es kann nicht alles kommuniziert werden, es wird immer Stellen geben, wo Vertrauen eigentlich die Brücke nur sein kann über irgendeinen Abgrund, der sich vielleicht gerade ergibt, der hoffentlich dann danach auch wieder weitergeht. Und deshalb finde ich authentisch zu sein sehr entscheidend. Und ich finde aber, wenn ich noch ergänzen darf, auf das Thema Verantwortungsbewusstsein, wenn ich einen Trend setzen dürfte, würde ich den setzen. Ob das wirklich einer ist, das wage ich zu bezweifeln, aber dass man eben sich auch verantwortlich fühlt für die Veränderungen, die man da anstößt, für die Menschen, die davon betroffen sind, für die Auswirkungen, die das vielleicht auch auf die Gesellschaft oder die Welt oder die Umwelt hat. Das ist schon etwas, das ich mir sehr wünschen würde als Trend.
Ich würde da noch ganz kurz drauf eingehen, auf deinen ersten Kommentar, dieses Thema authentische Führung. Ich bin auch großer Fan davon. Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend, wenn man nicht authentisch ist. Ich frage mich auch, wie die Leute das teilweise hinkriegen. Aber was bedeutet für dich authentische Führung und wie lebst du das?
Für mich heißt authentische Führung, dass ich anderen auch sehr viel Klarheit gebe, was sie von mir erwarten können und was ich von ihnen erwarte. Also dass ich zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich im Führungskontext sind, klare Grenzen habe und die auch kommuniziere, damit ich für andere auch ein Stück weit berechenbar bin. Also es gibt so Sachen, die sind halt verhandelbar und Sachen eben nicht. Und dass ich auch klar bin, was meine Werte angeht, damit andere sich auch entscheiden können, möchte ich für diese Person arbeiten, kann ich dem zustimmen oder eben auch nicht. Und das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinne zu tun, weil Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wird ja gerne verwechselt, aber Selbstbewusstsein heißt ja vor allen Dingen, dass ich mir selber bewusst bin, wo ich gerade stehe, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Und das finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung, um authentisch zu sein, dass ich da viel Reflexionsarbeit vielleicht schon geleistet habe in meinem Leben oder sie leiste und das für mich auch als ein spannendes Feld sehe. Und dass ich dann eben auch das offen kommuniziere und vorlebe, aber gleichzeitig eben auch anderen natürlich den Raum gebe, dass die auch authentisch sein dürfen, was aber immer noch für mich in einem professionellen Kontext stattfinden muss.
Dass man sich selber sein kann.
Ja.
Ja, ja. Ja, vielleicht nochmal so auch in dem Zusammenhang. Wir haben auch jetzt durch Gespräche innerhalb unserer Industrie, ne, Personalberatung, Executives, unheimlich viele Topics, ne, die du jetzt gerade auch angesprochen hast. Also das Downsizing, du hast Restrukturierung, du hast Abbau, der Laden wird zugesperrt, Personal wird abgebaut. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung für Leader heutzutage, da transparent zu sein und auch empathisch zu sein und da irgendwo auch Hoffnung zu geben. Ich glaube, das ist auch, also dieses Beziehungspflege-Thema, ne? Das ist auch was in Zeiten wie diesen noch viel wichtiger ist. Ja, vielleicht hast du da auch nochmal so ein paar Schnittmengen auch, oder siehst du da auch solche Trends jetzt in den Gesprächen mit Leadern, mit denen du im Austausch bist?
Also ich habe das Gefühl, dass das Thema authentische Führung schon etwas ist, das allgemein viel bewusster geworden ist in den letzten Jahren. Also wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, Management-Literatur aus den 80ern ist beispielsweise unheimlich schlecht gealtert, weil da so ein Image dargestellt wird von, wie eine Führungskraft zu sein hat und man muss immer in Spiral sein und so weiter. Da wird dann auch immer so ein Prototyp dargestellt und wenn natürlich dann andere Führungskräfte versuchen, dem nachzueifern, da das ja ein sehr individuelles Stärkenset ist, dann haben wir ja schon eigentlich dem Thema fehlende Authentizität die Tür geöffnet. Und ich glaube, heute wird das viel vielschichtiger gesehen. Also heute gibt es introvertierte Führungskräfte, extrovertierte Führungskräfte, es gibt Führungskräfte, die sind kreativer, es gibt Führungskräfte, die legen mehr Wert auf Prozesse und Strukturen und das darf auch alles sein. Und das finde ich mal eine ganz wichtige Grundlage, weil manchmal liegt es ja nicht an mir als Person, dass ich mich nicht authentisch zeige, sondern dass ich in einer Kultur bin, wo so nach Normschablone rekrutiert wird und mir auch irgendwie vermittelt wird, dass das, was wir suchen und das, was hier gezeigt werden muss. Deshalb glaube ich, dass wir da in Summe besser werden, aber dass trotzdem viele Führungskräfte in einem unfassbaren Spagat sind. Also ich sehe es immer, wenn so Transformationsprojekte laufen und dann soll eine Message transportiert werden und man merkt so richtig, wie die Person dies mitteilen soll und sie sagt dann, wie sie es mitteilen wollen würde. Wenn die dann so aus dem Herzen spricht, habe ich das Gefühl, okay, kann ich total gut verstehen. Und dann, und das soll kein Bashing sein, aber dann kommt gerne mal die Kommunikationsabteilung und fängt an, überall mit dem Rotstift dran zu gehen und dann kommt noch der Betriebsrat und dann kommt noch irgendwie der Rest des Führungsteams und irgendwann ist eine total verbogene Message da, die dann eigentlich auch keiner mehr so richtig kauft und dann ist das eben nicht die Schuld der einzelnen Personen, sondern ganz oft das, was draus gemacht wird und da wünsche ich mir einfach, dass wir noch viel mehr uns trauen, von Hochglanzkommunikation abzuweichen, uns trauen, vielleicht auch im schlimmsten Fall, dass es dann nach irgendeiner Präsentation ganz viele Fragen gibt oder dass Menschen mit Bedenken kommen, die man ja oft versucht, dann kommunikativ im Keim zu ersticken. Aber das sind ja sowieso die Informationen, die wir brauchen. Und ich finde, solange ich eine Kultur geschaffen habe, dass diese Zweifel, Fragen, Ängste adressiert werden, habe ich ja voll viel geschafft, weil geredet wird immer. Und geredet wird eben auch gerade, wenn die Kommunikation zu glatt ist.
Ja, und wenn man einfach nicht nur eine Top-Down-Kommunikation hat, sondern auch im Bottom-Up und die Leute sich trauen, ne?
Ja, voll.
Und ist der nachhaltigere Weg, ja. Also vielleicht hier auch nochmal ein Punkt, also positiv Beispiele erfolgreicher Menschen zeigen, dass ja Integrität und Empathie der nachhaltigere Weg sind. Kann man das denn überhaupt lernen? Also Integrität und Empathie? Also Führungskräfte werden ja nicht geboren, die werden ja entwickelt, ja. Ich glaube auch Authentizität, das weißt du erst, wenn du ein paar Mal auf die Herdplatte gepackt hast, wenn du irgendwo auch eine gewisse Reife hast und selber dann irgendwo so deine innere Mitte gefunden hast als Führungskraft, ne? Also vorher bist du vielleicht auch irgendwo Bittsteller und bist dem Druck ausgesetzt, in einer Sandwich-Position zu sein und mit Mitarbeitenden unterschiedlichster Teamkonstellation erstmal umzugehen. Das ist ja was du nicht sofort kannst. Ja, und deswegen nochmal die Frage Integrität, Empathie. Ist das was angeboren ist oder was du lernst oder reflektierst?
Also ich finde den einen Aspekt, den du gerade gesagt hast, total wichtig zu betonen. Also aus gute Führungskräfte waren irgendwann auch mal schlechte Führungskräfte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals anders war. Also ich will jetzt nicht so doll in Kategorien von gut und schlecht denken, Klar. Aber wir wissen alle, wir lernen aus unseren Fehlern oft am meisten. Und deshalb kann sich natürlich ein Wertesystem auch verändern. Ein Wertesystem ist ja ganz oft geprägt von Glaubenssätzen, von Umgebungen, in denen man sozialisiert wurde, von einer Unternehmenskultur und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich Unternehmen, wo super unintegrer gehandelt wird, weil das eine Möglichkeit ist, vorwärts zu kommen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, wo viel genauer darauf geachtet wird. Und je nachdem, wo ich jetzt zum Beispiel meinen ersten Job hatte, habe ich wahrscheinlich auch eine andere Sozialisation. So. Und deshalb, glaube ich, sind wir da durchaus oft geprägt. Wir sind aber auch flexibel im Sinne, dass ich das entwickeln kann. Aber um jetzt ganz konkret auf deine Frage einzugehen, kann man das lernen? Das hängt, glaube ich, auch wirklich davon ab, ob man das lernen möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der super unintegrer ist und, keine Ahnung, drei Häuser hat, die mit Schwarzkohle bezahlt wurden und über Mobbing, Ellbogen und so weiter an seine aktuelle Position gekommen ist und Menschen irgendwie manipuliert und das aber für ein Erfolgsmodell hält, weil es für die Person in dem Kontext irgendwie auch erfolgreich war, dann wird die ja gar nicht bereit sein zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber ein anderes Wertesystem entwickeln, weshalb das eher unwahrscheinlich ist. Bei Empathie habe ich das Gefühl, kann man noch so bis zu einem gewissen Level, wenn Menschen das eben nicht so doll mitkriegen, weil das hat natürlich schon ganz viel auch mit Stärken und so zu tun, über Reflexionsübungen und so schon einiges schaffen. Aber natürlich ist die Voraussetzung immer, dass man das möchte.
Ich hätte gerne noch was mehr gewusst über das Thema Personal Branding und da habe ich halt eine Frage für dich. Was bedeutet das deiner Meinung nach und wie baue ich mein Personal Branding erfolgreich auf?
Große Fragen. Also das Erste ist ja, dass man immer ganz gerne sagt bei Personal Branding, dass man aus sich als Person eine Marke gemacht hat. Ich finde das immer, zumindest in meiner Selbstwahrnehmung, ein bisschen schwierig, weil ich möchte eigentlich keine Marke sein, weil ich auch nichts verkaufe, also für kein Konsumgut, das man kaufen oder verkaufen kann. Aber natürlich stimmt es auf eine Art, dass Leute was mit dir verbinden. Also genauso wie bei einer Marke verbindet man ja auch bestimmte Attribute oder bestimmte Themen. Und das ist ja auch mit einem Menschen so. Und das kann super hilfreich sein, muss jetzt gar nicht immer. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber das wäre jetzt erstmal so meine Definition von Personal Branding. Und wie man das aufbaut, So überblicksartig würde ich das jetzt erstmal darstellen. Wenn ihr Fragen habt, geht da einfach gerne rein. Es geht ja erstmal darum, rauszufinden, was ist so ein Thema, das ich auch gerne, mit dem ich gerne verbunden werden möchte. Wäre jetzt zumindest mal eine Empfehlung, dass man sich das einmal bewusst macht. Und das kann natürlich sein, dass man entweder bestimmte Expertisen hat oder auch, das kann genauso gut auch sein, dass man eine ganz spezielle Perspektive auf etwas hat. Also, dass man zum Beispiel jemand ist, der als Kind nach Deutschland gekommen ist, Migrationshintergrund hat, dann hier einen sehr großen Weg hingelegt hat, um dann Führungspositionen zu erreichen und ganz viel zu erzählen hat aus diesem Weg, ganz viel neue Perspektive reinbringen kann für die Mehrheit der Menschen. Das wären so für mich die beiden Grundrichtungen, Expertise oder Perspektive oder halt beides. Und dann geht's ja schon darum, sichtbar zu werden, weil solange ich das halt nur bei mir behalte, habe ich noch keine Marke aufgebaut. Das heißt, ich sollte mir dann schon überlegen, was sind meine unterschiedlichen Strategien, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Jetzt ist natürlich für mich, hat zum Beispiel LinkedIn total viel bewirkt. Also es kann eine Social-Media-Plattform sein. Wenn wir vom Beruflichen reden, wird es sehr wahrscheinlich LinkedIn sein. Es kann aber genauso sein, dass jemand sagt, ich möchte gerne über das Thema Speaking sichtbar werden. Das heißt, dass ich mich auf Konferenzen zeige und dort spreche. Das eine kann auch mit dem anderen sehr gut korrelieren, weil ich mittlerweile einfach auch feststelle, dass für Konferenzen Reichweite total wichtig ist, dass ich es nur so halb positiv sehe, weil ich finde, in der Reichweite zeigt sich nicht immer, ob man dort auch sprechen sollte und kompetent ist. Aber gehen wir mal vom besten Case aus. Und dann kann es natürlich auch andere Sachen geben. Fachartikel, also gerade in der Wissenschaft sind natürlich Fachartikel total entscheidend. Mhm. Also da wird jeder, glaube ich, für sich schnell sagen können, wo man, in welchen Feldern man sich da zu Hause fühlt. Und dann geht es halt um Kontinuität und das ist manchmal der schwierigste Teil daran. Also weil das kostet Zeit, das ist Aufwand und man muss aber eben einfach in der Regelmäßigkeit daran arbeiten. Das ist auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie 4 Wochen nichts macht, aber grundsätzlich entsteht einfach eine Personal Brand wirklich Stein für Stein.
Und neben Kontinuität wahrscheinlich auch, dass es konsistent ist, ne? Dass es
ja,
nicht
genau,
nur die Frequenz
heute sondern, das und morgen ja, das und ja. so weiter. Ja, genau, weil dann nehme ich ja den Menschen die Möglichkeit, mich mit einem Thema zu verbinden. Wobei in meinem Fall ist es ja ein unheimlich breites Feld. Wenn ich über New Work und Leadership rede, dann kann ich ja fast über alles reden, was so im Büro passiert. Das ist mein Vorteil, weil ich mag halt auch die Bandbreite.
Sehr schön. Gut. Muss dann jede Führungskraft deiner Meinung nach zwingend sichtbar sein, um beruflich erfolgreich zu sein?
Also für mich kommt drauf an, sichtbar wo. Ich glaube, man muss nicht als Führungskraft zwingend auf LinkedIn aktiv sein oder zwingend auf Konferenzen sein und so weiter. Aber wir haben mittlerweile in unsere Leadership-Trainings auch das Thema Sichtbarkeit und Netzwerk integriert, weil Sichtbarkeit im Unternehmen halte ich schon für sehr wichtig, weil es nicht nur um meine eigene Karriere geht, sondern auch darum, dass ich natürlich für mein Unternehmen, für meinen Bereich, für mein Team auch darüber etwas aufbauen kann. Also ich kann deren Arbeit sichtbar machen, ich kann unterschiedliche Unterstützung reinholen, ich kann Dinge möglich machen, manchmal entsteht ja auch oder sehr oft entsteht daraus ja auch aus Zufällen dann etwas, das mir sehr hilfreich sein kann für mein Team und den Bereich. Und deshalb finde ich, man darf ruhig introvertiert als Führungskraft sein. Ich bin tatsächlich auch introvertiert, aber sollte nicht unterschätzen, dass das schon auch eine Voraussetzung sein kann, um einfach den bestmöglichen Job zu tun.
Danke.
Ja, du hattest gerade gesagt, LinkedIn im beruflichen Kontext ist wahrscheinlich auch, um sichtbar zu sein, ein gutes Instrument, eine gute Plattform. Du hast jetzt über 70.000 Follower. Wie ist dir das gelungen? In welchem Zeitraum? Gibt es da irgendwie eine Liste? Hast du da jetzt wöchentlich 5.000 Anfragen rausgeschickt? Was ist das Rezept?
Ich glaube, da hast du keine Zeit für, oder?
Nee, das habe ich tatsächlich. Also Anfragen schicke ich nie. Also super, super selten. Das ist natürlich auch so eine Strategie, die natürlich auch ganz oft bei mir aufpoppt, weil wenn du mit KI durchsuchen lässt, dann taucht irgendwann auch mein Profil auf und dann gucke ich immer, wie viele gemeinsame Kontakte ich mit der Person habe und entweder kenne ich die Person, dann natürlich will ich sie annehmen, unabhängig davon, wie viel gemeinsam, aber wenn es unter 100 gemeinsame Kontakte sind, dann ist es sehr oft etwas, jemand, der einfach nur Anfragen rausschickt und sich große Accounts raussucht. Das wäre für mich keine Strategie. Sondern bei mir ging es tatsächlich über das Posten, über Beiträge. Ich habe 2022, nachdem wir unser Buch veröffentlicht haben, damit angefangen, tatsächlich, weil mir das Schreiben gefehlt hat. Also dachte irgendwie, ja gut, mein Kollege Michael hat das schon die ganze Zeit immer gesagt, ich soll mehr auf LinkedIn machen. Und wir haben dann ja auch angefangen, so am Anfang unser Buch zu posten oder Feedback zu posten, weil ich ja auch unheimlich oft verlinkt wurde dann, weil dieses Buch auf LinkedIn irgendwie diskutiert wurde. Und dann habe ich ganz weirde erste Versuche gemacht. Also wenn ich mir meine ersten Posts durchlese, ist mir echt unangenehm. Aber man lernt ja darüber. Und ich war aber erstaunt, wie gut teilweise die Diskussionen sind. Und habe dann für mich auch gemerkt, was sind so Themen, die zu mir passen, über die ich schreiben will. Eigentlich dachte ich erst, ich wäre viel fachlicher, aber ich mag wirklich sehr gerne auch über Perspektiven schreiben, Sachen, die mich beschäftigen, Sachen, die ich irgendwie wichtig finde. Ich habe ja auch zum Beispiel im letzten Jahr, als es mich betraf, über das Thema Wechseljahre im Job geschrieben, was total viel positive Resonanz gebracht hat, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Aber ich finde es irgendwie spannend, so Themen, die vielleicht viele Menschen beschäftigen, aber über die keiner redet, rauszuholen. So, und das war vielleicht etwas, das mir geholfen hat, dass ich das mache. Und jetzt komme ich über den Bogen zu etwas, das ich aber auch noch wichtig finde. Ich konnte das auch machen, weil ich habe mein eigenes Unternehmen. Ich finde das total wichtig, nochmal zu differenzieren, wenn Menschen in großen Unternehmen arbeiten, dann kann das auch ein Risiko sein. Und dann wird das auch gar nicht immer unbedingt gerne gesehen, wenn die auf Social Media aktiv sind, und dann würde ich das auch nicht tun. Das heißt, das ist für mich keine One-Fits-All-Geschichte, sondern es kann beruflich nachteilig werden, dass Menschen sagen so, die hat wohl nichts Besseres zu tun, so, warum kann die auf LinkedIn posten jeden zweiten Tag? Oder dass man dort Themen platziert, wo dann hinterher über einen geredet wird. Auch so bei Themen wie Mental Health und so, da sind wir leider noch nicht da, dass das immer positiv gesehen wird. Und man muss natürlich aufpassen, da kann es eben auch nach hinten losgehen, dass wenn man nach außen ein Bild von sich darstellt in Social Media, das nicht unbedingt mit der Realität zusammenhängt. Also ich glaube, das kommt echt oft vor. Also Menschen, die reden über gute Führung schwingen und das Team denkt sich, Gott, hast du gelesen, was der geschrieben hat, weil es im Intern die schlimmste Führungskraft ist. Da wäre ich auch sehr vorsichtig. Aber da fehlt dann auch ganz oft die Selbstreflexion, muss man dazu sagen.
Eigenes Bild und Fremdbild.
Genau. Ja. Und dann gibt's ja auch noch Trash-Content auf LinkedIn, so Posts, so Aufreger-Posts oder total polarisierende Statements. Das kann jeder gerne machen, aber auch das, glaube ich, zahlt nicht unbedingt gut auf die Personal Brand an. Also das finde ich so ein zweischneidiges Schwert.
Springen wir einmal im Thema, also passt aber auch ganz gut. Also Personal Brand und Netzwerke, ich glaube, das kann man gar nicht trennen inhaltlich, sondern das hängt stark zusammen. So eine bisschen provokative Frage, ist ein gutes Netzwerk wichtiger als Talent heutzutage?
Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich kommt die provokative Frage nicht von ungefähr, sondern es ist ja auch ein Kapitel aus dem Buch, das Anna und ich dieses Jahr veröffentlicht haben, dass wir das einfach mal so in den Raum gestellt haben. Trotzdem würde ich sagen, nein, ist es eigentlich nicht. Also zumindest wünsche ich mir zumindest eine Welt, in der das so ist. Ich weiß auch, dass Leute mit wenig Talent und über gutes Netzwerk an Positionen kommen, wo man sich wundert. Aber das wäre nicht die Strategie, die ich empfehlen würde. Mhm. Ich würde aber ganz wichtig empfehlen, dass man trotzdem das Thema Netzwerk nicht unterschätzt. Und das ist etwas, das ganz vielen schwerfällt. Weil man, gerade wenn man in Jobs eingebunden ist oder wenn man vielleicht auch nicht so gerne zu Events geht oder nicht so gerne in die Sichtbarkeit, dann denkt man immer, ja, das ist alles nicht so wichtig und so. Aber es wird ja wirklich, und das wisst ihr ja noch viel besser als ich, ein sehr großer Anteil aller Jobs über ein Netzwerk vergeben. Und es geht ja nicht nur um Jobs, sondern es geht ja auch darum, dass man sich untereinander unterstützt und so weiter und dadurch natürlich auch eine andere Wirksamkeit entfalten kann. Und deshalb, glaube ich, sollte man sich nicht auf Talent verlassen, weil dann werden andere vielleicht leider auch mit weniger Talent an einem vorbeiziehen, die die Kraft des Netzwerkens gesehen haben. Und deshalb finde ich immer, es geht ja auch gar nicht darum, dass man da jetzt der Netzwerkkönig wird oder so, aber dass man dem doch mehr Priorität einräumt.
Ja, das ist auch nochmal die Unterscheidung, wenn ich jetzt in einem beruflichen Kontext mir das anschaue. Also habe ich ein internes Netzwerk, ne? Ich bin jetzt in einer großen Corporate und bin da durchmarschiert und habe 20, 25 Jahre da erfolgreich genetzwerkt und Karriere gemacht. Und dann kommst du aber vielleicht an einem Punkt, wo du feststellst, da ist ja noch was anderes da draußen. Mhm. Und das ist dann, wenn ich mich dann beruflich weiterentwickeln möchte, ist dann auch, glaube ich, so eine Anpassung, ne? Wie gehe ich jetzt mit Personal Branding um? Wie gehe ich mit Netzwerken auch außerhalb des beruflichen Kontextes um? Das ist auch was, wo wir im Karrieremanagement auch beraten. Weil, also gerade, das ist so der blinde Fleck, den wir feststellen, gerade bei Menschen, die innerhalb einer Unternehmenslandschaft Karriere gemacht haben, dass da auf einmal man so ein bisschen lost ist. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das ist ein ganz natürliches Verhalten, so nicht weiß, wie gehe ich jetzt hier vor, um da beruflich auch wieder anzudocken.
Und das ist voll der gute Punkt, weil ich das, diese Gespräche voll oft führe, dass Leute sagen, ich habe ja gar kein Netzwerk und jetzt würde ich aber doch gerne mal gucken, ob ich nicht noch woanders arbeiten möchte. Und das ist dann, du kriegst halt nicht mal eben ein Netzwerk, so wenn du es jetzt dann gerne hättest. Deshalb ist das voll wichtig, das so ein bisschen auch immer kontinuierlich aufzubauen. Und es kostet ja auch jetzt gar nicht unfassbar viel Zeit.
Nee, und nicht damit anzufangen, wenn es akut wird. Ne?
Ja, dann schaffst du es gar nicht.
Dann schaffst du es nicht, ja. Nee. Wir hatten so eine große Welle von wirklich Top-Leadern, die aktiv suchen, waren in der Pandemie. Also Krisenmanagement ist ja auch eine neue Kompetenz, die Führungskräfte seitdem auch auf einmal auf der Agenda haben. Und dann auch ein Trend, der sich jetzt gerade auch wieder abzeichnet, ne? Also durch wirtschaftspolitische Themenstellung. Und dann hast du da auf einmal die Möglichkeit, dann aber auch über Netzwerke wiederum Kontakt zu knüpfen, wenn du jetzt in der Situation bist, aktiv suchend zu sein. Du bist, also ich vergleiche das auch immer mit, wenn du jetzt Executive bist, Leader bist, mit einem Hochleistungssport. Du hast nur limitierte Zeit, überhaupt dann einen Podcast zu machen wie heute. Oder limitierte Zeit, um auf die eine oder andere Netzwerkveranstaltung zu gehen, als Speaker zu fungieren oder Speakerin. Einen Lebenslauf zu schreiben, oder was auch immer, oder dich in Gespräche hineinzubegeben, wenn du jetzt in einem akuten Bewerbungsprozess dann auch bist. Ja, das sind so Dinge, die du wahrscheinlich dann auch nicht ad hoc umstellen kannst, sondern immer wieder auch machen musst, ja.
Ja, man darf auch nicht vergessen, also ein Netzwerk kann einen schon auch sehr stärken. Und ich muss sagen, ich habe da auch voll spät mit angefangen. Also ich habe das auch, keine Ahnung, bis vor 4, 5 Jahren total unterschätzt, weil ich da auch so der Fleißtyp war und dachte, ja, wenn man hart arbeitet und talentiert ist und so, dann wird sich das ja schon alles irgendwie regeln. Klar, ein kleines Netzwerk hat ja jeder Mensch, weil du hast ja schon mit Menschen zusammengearbeitet und so. Und ich glaube auch, das sollte man gar nicht unbedingt unterschätzen, weil wenn man nämlich gut gearbeitet hat, dann bilden sich da ja auch gute Strukturen, um später nochmal vielleicht zusammenzukommen oder weiterempfohlen zu werden. Aber so dieses Große nach außen, das war für mich immer eine Vorstellung, dass ich das nicht brauche und nicht will und auch nicht ernst genommen habe. Und man kann da aber gut reinwachsen. Also ich bin immer ganz ungern zu Netzwerkveranstaltungen gegangen. Hab dann immer gedacht, doch, bleib doch auf dem Hotelzimmer und so. Dann, je öfter man geht und meistens schon beim zweiten Mal triffst du irgendwie eine Person, die du dann doch schon kennst. Und dann klammert man sich vielleicht so ein bisschen aneinander, ist auch okay, irgendwie am Anfang. Aber ganz viel passiert darüber, dass man auch mal einfach irgendwo ist und Leute einen sehen. Und dann kann auch beim nächsten Mal jemand ankommen und sagen, hey, du warst doch auch irgendwie vor einem Monat oder vor 2 Monaten da und da. Und darüber wächst es dann. Und mittlerweile kann ich ganz entspannt auf Veranstaltungen gehen, weil ich immer denke, ja, ich werde auf jeden Fall sowieso irgendwie Leute treffen, die ich kenne. Und dann ist es irgendwie viel entspannter und viel schöner und man kann da irgendwie, sollte da keine Sorge haben und man sollte sich aber definitiv die Zeit nehmen, das dann auch mal zu tun.
Ich möchte gerne nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen und dich fragen, was du dir wünschst für die Arbeitswelt der Zukunft.
Also eine Sache habe ich ja schon gesagt, Verantwortungsbewusstsein würde ich mir als Trend wünschen. Mal gucken. Aber ich wünsche mir auch Eigenverantwortung und dass die Generationen, die jetzt in die Arbeitswelt kommen, dann doch noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, als ich das aktuell wahrnehme. Also das könnte jetzt sehr philosophisch werden, aber ich habe das Gefühl, es gab immer eine Art Generationsvertrag. Ich habe irgendwo angefangen und da gab es dann immer Leute, die waren schon lange da und die haben mir Sachen gezeigt und von denen habe ich implizit und explizit bestimmte Dinge gelernt, mir abgucken können. Die haben mir aber irgendwie auch mitgeteilt, was eigentlich wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Generationsvertrag in Zeiten von Remote Work ein bisschen gebrochen wird. Also, dass junge Menschen in die Arbeitswelt reinkommen und diese Vorbilder gar nicht mehr haben oder Menschen nur noch aus Teams-Calls kennen und so arbeiten gar nicht richtig lernen, weil sie nur immer so Fragmente und Ausschnitte wahrnehmen. Und da wünsche ich mir, dass da auch wieder Menschen ein bisschen vielleicht auf persönlichen Komfort verzichten und dass diese Onboarding-Prozesse deutlich besser laufen und viel mehr Verständnis auch für junge Menschen da ist. Weil ich auch glaube, dass zum Beispiel diese Forderungen, über die sich Menschen ja aufregen, kürzlich ging es ja auch darum, dass ein Influencer meinte, also alles unter einer 4-Tage-Woche oder über einer 4-Tage-Woche wäre quasi unangemessen mit 25 und dann regen sich alle schrecklich auf und sagen, unsere Generation ist so kaputt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die orientierungslos sind und dass sie sich halt dann an Social Media orientieren, weil da haben sie halt Zugriff drauf. Aber so echte Kollegen würden das, glaube ich, schon ganz gut ausgleichen können. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, beziehungsweise
ja, an der Hand würde
ich mir wünschen.
Ja.
Wie guckt ihr darauf?
Also ich glaube, also jetzt ich persönlich, wenn ich jetzt mir das anschaue, ich glaube so der Mix ist wichtig. Also warum sollte ich jetzt als Bewerber zu einem Unternehmen X oder Y wechseln? Und da hat teilweise wirklich jetzt so auch so seit der Pandemie so eine Kulturverwässerung, nenne ich es jetzt mal, stattgefunden. Und du musst die Menschen an dem Ort der Arbeit irgendwo ranholen, um Kulturwerte miteinander, Teamarbeit und so weiter und so fort kennenzulernen. Ne? Sonst machst du aus dem Homeoffice heraus, wenn du jetzt gar keinerlei Berufserfahrung hast, alles mit dir selber aus und es guckt keiner. Ne? Also dieser, ja, wir brauchen, glaube ich, einfach diesen persönlichen Austausch und so weiter und so fort. Es hat aber auch eine enorme Herausforderung jetzt für Leader ausgemacht, so in den letzten Jahren, wenn du auf einmal dezentrale Teams hast oder keinen Grund hast, die Menschen wieder ins Büro oder in die Produktion zu holen. Ist tricky, aber wir müssen, glaube ich, wirklich dann die zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da gut abholen, um eben auch Dinge beizubringen. Ne? Und,
ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Frage, aber ich glaube, es ist, dieses Fingerpointing ist immer einfach. Ne? Also es ist die neue Generation und es liegt nicht an uns. Und ich glaube, dass viele Manager vielleicht auch da ein bisschen überfordert sind, weil das Thema digitale Teams, Remote-Arbeit, emotionelle Distanz, virtuelle Führung erfordert meiner Meinung nach mehr emotionale Feingefühligkeit und nicht weniger. Mhm. Und ich glaube, da muss jeder einfach auch echt an sich arbeiten und wir müssen die mehr dazu abholen. Und das ist in diese Hybrid Working Models eher mehr herausfordernd als weniger.
Total.
Wir haben jetzt auch wieder unsere neuen Talent Trends rausgebracht. Das ist eine Marktstudie, wo wir mehrere Tausende von Executives fragen aus unterschiedlichsten Branchen. Was ist euch wichtig? Wo drückt der Schuh? Na, was sind so die Faktoren für Wechselmotivation? Und da hat sich jetzt eben auch gezeigt, also Flexibilität ist einerseits total wichtig und relevant. Und dann auch so Kultur und Werte. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, irgendwie beides zu connecten, dann haben wir da viel gewonnen.
Finde ich gut.
Eine abschließende Frage an unsere Zuhörer. Was möchtest du noch mitgeben? Was können wir konkret tun? Also du jetzt vielleicht als Beraterin, als Gründerin, als LinkedIn Top Voice und wir als Executive Personalberater, Beraterin.
Ich glaube, also ich bin so ein Fan von Eigenverantwortung. Und ich weiß, da ist nicht jeder gleich ausgestattet. Aber man könnte damit starten, dass man, egal was man für einen Job hat, und zwar entweder ist man Unternehmerin wie ich, da gibt es ja auch mal Sachen, die einen nerven, oder man ist Führungskraft, da gibt es auch Sachen, die einen nerven, oder man ist Mitarbeitender, da gibt es auch Sachen, die einen nerven, dass man sich mal hinsetzt und vielleicht mal schaut, was gibt mir eigentlich von den Dingen, die ich täglich tue, Energie und was kostet mich Energie? Und dann guckt, wie kann so ein nächster Schritt aussehen, dass ich zum Beispiel die Sachen, die mich Energie kosten, Stück für Stück ein bisschen verbessere oder dass ich sie vielleicht auch loswerde oder dass ich einfach Dinge verändere in meinem Unternehmen, in meiner Führung, in meinem Team. Das finde ich irgendwie ganz gut und wenn man will, kann man das auch noch auch so eine Art Retrospektive machen und sagen, hey, was läuft eigentlich richtig gut und was läuft nicht so gut. Und dann würde ich bei den Sachen, die nicht so gut sind, würde ich dann gucken, welche kann ich am einfachsten beeinflussen und dann würde ich dann immer im nächsten Schritt denken. Also das heißt, dass man über eine Selbstreflexion und quasi so eine Mikro-Selbstwirksamkeit, indem man einfach sagt, okay, was ist ein nächster Schritt, der mich da dann irgendwie schon mal weiterbringt, voll viel erreichen kann. Also weil man ja auch lernt, oh, Sachen sind veränderbar und manchmal sind es ja schon kleine Sachen, die einem richtig viel bringen.
Mhm. Und wahrscheinlich auch dabei zu fokussieren auf die Stärken. Ne?
Ja, genau, das ist auch total gut. Das ist natürlich ein Riesenthema, mit dem man viel machen kann.
Da könnten wir den nächsten Podcast schon.
Yeah. Ja, sehr gut, sehr gut.
Drauf aufbauen, ja.
Ja, schöne Überleitung. Vielleicht, also 2026, was steht da bei dir auf der Agenda?
Wir bringen im Februar ein Buch raus, also ein neues Produkt, und zwar ein New Work Journal. Mhm. Das geht über 10 Wochen und es gibt dann immer jede Woche einen Impuls mit ganz, ganz konkreten Sachen. Wie kann ich das für mich umsetzen? Und dann zwischen den Wochen so eine Art Journaling, einmal zur Selbstreflexion, aber auch, weil ich so ganz großer Fan von Selbstmanagement bin, wie plane ich meinen Tag, wie setze ich Prioritäten und so. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ein Thema sein, das uns am Anfang des Jahres beschäftigt. Mhm. Und ansonsten freue ich mich auch, bin total zufrieden, wenn die Sachen, die gerade gut laufen, einfach weiterhin gut laufen. Und uns fällt dann auch schon bestimmt noch was ein im Laufe des Jahres. Also es gibt so ein paar Ideen, aber über die würde ich jetzt, also ich bin so ein Typ, der lieber über Sachen redet, die schon klar sind, und das journal ich gerade neben mir, da kann ich drüber reden. Ja. Und bei einem anderen, wenn es ein bisschen fester wird, dann kann ich da auch gut drüber reden.
Du sagst gerade, wir schreiben gerade dran. Mit wem?
Mit meinem Co-Founder Michael.
Mit dem Co-Founder,
gemacht. Genau. Ja. Geschrieben haben wir schon, aber jetzt muss es noch produziert werden.
Cool. Ja.
Das hört sich sehr spannend an und wir wünschen dir natürlich weiterhin sehr viel Erfolg und danken dir auch sehr herzlich für deine Einblicke. Vielen
Dank.
Danke
euch.
Vielen, vielen Dank, Swantje. Spaß gemacht.